Ja, ganz vielen Dank für diese hervorragende, diese faszinierende Musik. Mir sind beim Zuhören Bilder gekommen und ich werde während meines Vortrages darauf eingehen. Ganz herzlichen Dank auch für die einführenden Worte. Es ist immer ein Problem, wenn der Vorstellende das besser sagen kann als der Vortragende. Dann hat man immer die Latte so hochgelegt. Aber es macht natürlich auch viel Sinn, wenn das sehr qualifiziert stattfindet. Ganz herzlichen Dank für diese freundlichen Worte und die guten und wichtigen Worte. Vielen Dank auch für die Einladung überhaupt, dass ich hier reden kann. Das ist großartig. Für mich auch eine Ehre, hier an den Tagen der Utopie sprechen zu dürfen. Eine Utopie des Helfens. Vielleicht ist es Ihnen auch so gegangen wie meinen Kollegen, denen ich von den Gedanken zu dieser Rede erzählt habe und die dann besorgt, ja, was ist denn daran Utopie, um Gottes Willen? Helfen ist doch etwas Allgegenwärtiges, etwas, was überall stattfindet. Und wir alle haben wahrscheinlich entlang unseres Lebensweges schon die Erfahrung des Helfens gemacht. Als Geholfene oder als Helfende. Hilfe ist ohne Frage etwas, und Sie haben es ja schon ausgeführt, etwas, was allgegenwärtig ist, ein grundlegender Aspekt des menschlichen Zusammenlebens, Hilfsbereitschaft, Ausdruck von Mitgefühl und Gesellschaftlichkeit. Ja, gerade funktionierende Gesellschaften, die reagieren auf Missstände eigentlich immer mit einem gegenseitigen Beistand. Und dennoch, Sie haben es schon ausgeführt, ist es höchst unterschiedlich, wie in Gesellschaften auf Missstände reagiert wird. Ist es tatsächlich so, dass Menschen einen Rechtsanspruch genießen, also sich auf verlässliche soziale Institutionen stützen können in ihrem Leben, so etwas wie eine gesicherte Daseinsvorsorge haben? Oder sind sie in Situationen der Not oder weil sie zum Beispiel zu alt sind, um für sich selbst sorgen zu können oder noch zu jung sind, um für sich selbst sorgen zu können, sind sie da auf die barmherzige, die wohltätige Aktion anderer angewiesen? Sind Sie Bittsteller oder haben Sie, wie gesagt, Rechtsansprüche? Das ist für mich ein entscheidender Unterschied. Es gibt weitere Unterschiede, die wir im Helfen sehen. Zum Beispiel gibt es sicher Menschen, die sich gerne helfen lassen und andere tun es nicht. Die haben Angst vor der Hilfe, weil sie befürchten, dadurch in die Abhängigkeit zu geraten und vielleicht anderen dann etwas zu schulden oder etwas zurückgeben müssen. Und es gibt natürlich das andere Problem noch der Hilfe, und das wissen wir sehr genau, dass Hilfe höchst ambivalent ist. Hilfe kann dazu beitragen, Not und Unmündigkeit nachhaltig zu überwinden. Es kann aber auch das Gegenteil tun. Es kann dazu beitragen, die Verhältnisse, die systematisch und pausenlos immer Not und Unmündigkeit aufs Neue produzieren, genau diese Verhältnisse so zu stabilisieren, dass sie nicht verändert werden. Indem die ärgsten Auswüchse von Not nur abgemildert werden, aber eben nicht beseitigt werden in der Ursache. Es gibt ein wunderbares Gedicht von Bertolt Brecht, das ich Ihnen nahelege, die Nachtlager, 1930 geschrieben. Da führt er genau das aus. Es handelt von einem wohlhabenden New Yorker Bürger, also nach New York verlagert. Wir wissen das, Verfremdungstheorie. Ist wohlhabend und hat eine große Wohnung und nimmt immer allabendlich einen Menschen, einen Obdachlosen auf und gibt ihm ein Nachtlager. Und Brecht schreibt dazu, jetzt zitiere ich das hier: Es ist gut und richtig, natürlich den Menschen das Bett für die Nacht zu geben, aber, und so wörtlich, die Welt wird nicht anders, das Zeitalter der Ausbeutung nicht verkürzt. Was aber ist jetzt eigentlich notwendig, um für Gerechtigkeit zu sorgen? Welche Rolle spielt dabei die Hilfe und die Solidarität? Das sind die Fragen, denen wir nachgegangen sind. Also nicht nur ich alleine, sondern das Buch ist ja gemeinsam mit Ilya Trojanow geschrieben, der auch schon hier war und zu den Tagen der Utopie beigetragen hat. Wir sind mit diesen Fragen im Gepäck losgefahren und haben, um dieses Buch überhaupt schreiben zu können, 4 Kontinente besucht, 8 Länder darin, sind von Frankfurt nach Guatemala, von Pakistan nach Brüssel, von Sierra Leone nach Mexiko und haben eine Menge betrachtet, eine Menge gesehen. Wir wollten herausfinden, wie sich heute Hilfe gestaltet und vor allem, was an Bedingungen gegeben sein muss, damit eine andere, eine solidarische Welt möglich wird. Und wie es der Zufall wollte, waren wir schon am ersten Abend mitten im Geschehen. Im Garten eines der gehobenen Hotels von Karachi in Pakistan wurde eine Kunstausstellung zum Thema Hunger eröffnet. Der Schweizer Generalkonsul hatte eingeladen, es waren alle wichtigen Leute aus Karachi versammelt. Eine UN-Diplomatin, die verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass mit der neuen Entwicklungsagenda dann auch das Problem des Hungers endgültig gelöst werden kann. Kellner reichten alkoholische Getränke. Die Gäste hörten artig zu, aber manche schielten schon so zur Seite, zu dem reichhaltigen Buffet, das am Rande aufgebaut war. Und da standen dann auch drei junge Menschen, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Die waren die Vertreter der Robin Hood Army, einer lokalen Organisation, die sich zur Aufgabe gemacht hat, das übrig gebliebene Essen dann an Hungerleidende zu verteilen. Sie kennen das. Wir haben uns lange unterhalten und das Gespräch offenbarte dann sowas wie einen Teufelskreis. Die Verhältnisse in Pakistan, die bedürfen sehr viel mehr Hilfe, als sie leisten können. Sie hegten keine Illusionen über die begrenzte Wirkung ihrer Aktionen. Sie wussten, dass zu einer nachhaltigen Bekämpfung des Hungers grundsätzliche Eingriffe in die bestehenden Ungleichheiten und Machtverhältnisse notwendig wären. Pakistan ist der achtgrößte Weizenproduzent der Welt, das muss man dazu wissen. Aber 90 Millionen Menschen, also die Hälfte der Bevölkerung in Pakistan, weiß nicht, ob sie am nächsten Tag noch satt wird. Ich habe dann gefragt, wie sie sich Robin Hood Armee nennen. Wäre denn der jemals auf die Idee gekommen, die Reste eines Gelagers vom Sheriff von Nottingham an die Bewohner von Sherwood Forest zu verteilen? Da fingen sie an zu schmunzeln und dann sagten sie, ja, der hätte wohl wahrscheinlich das gesamte Buffet abgeräumt. Und ich bin sehr froh zu hören, dass Caritas jetzt ja als der Vertreter von Robin Hood hier in Vorarlberg inzwischen auch diese Funktion des kompletten Abräumens des Buffets vorgesehen hat. Und so spiegelt sich eigentlich das Elend der Welt auch im Handeln der Helfer selbst. Gell? Die Hilfe ist unbedingt notwendig, weil davon das existenzielle Überleben von Menschen, die Hunger haben, abhängen kann. Aber sie bleibt doch oft nur der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Denn wie groß müsste denn das weltweite Buffet ausfallen, wenn man von den Resten alle Menschen satt machen wolle? Es wird deutlich an der Stelle, und das ist sehr paradox, dass die Welt nicht an zu wenig Hilfe leidet, sondern an Verhältnissen, die immer mehr Hilfe notwendig machen. Diesen Satz, glaube ich, den muss man sich einprägen, weil in der ganzen Paradoxie die ganze Wahrheit eigentlich steckt. Das wird deutlich gerade heutzutage in Zeiten von Krisen. Und deren Ausmaße sind inzwischen so immens, so groß, dass wir wissen, dass die weltweit zur Verfügung stehenden Mittel nicht mehr ausreichen, um dem Bedarf zu entsprechen. Das ist etwas, worauf auch die großen UN-Hilfsorganisationen hinweisen. Sie nur sagen, wir können dem Hunger in Ostafrika mit den Mitteln, die wir haben, nicht mehr begegnen. Der Leiter der UN-Hilfswerke ist vor einigen Jahren schon beim UN-Sicherheitsrat aufgetreten und hat gesagt, es ist Politik gefordert. Wir schaffen es mit den Mitteln nicht. Es geht nicht. Man kann und muss natürlich den Opfern des Krieges in Syrien zur Seite stehen, aber mit Hilfe werden wir diesen Konflikt nicht lösen können. Genauso wie die Probleme des Hungers zum Beispiel in Ostafrika. Das ist deshalb erwähnenswert, weil in unserer Wahrnehmung interessanterweise die unmittelbar zupackenden Helfer, die also Menschen aus Schlammlawinen retten zum Beispiel oder Nahrungsmittel verteilen oder Kriegsopfern medizinisch zur Seite zu stehen, immer als sehr glaubwürdige Vertreter von Hilfe gelten. Als Leute, die etwas Zupackendes tun. Während diejenigen, die sich um die Ursachen von Not kümmern und die Frage aufwerfen, wie man vielleicht politisch handeln müsste, um das Problem aus der Welt zu schaffen, sich häufig dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie würden auf dem Rücken der notleidenden Menschen Politik betreiben. Da drückt sich ein Problem aus in der Hilfe selbst, auch in unserer Wahrnehmung, in der Wahrnehmung von Hilfe in der Öffentlichkeit. Da scheint es tatsächlich so zu sein, dass die Katastrophenhilfe, also die Nothilfe, zu einem paradigmatischen Ausdruck geworden ist von einer Hilfe, die vielleicht noch Leben retten, aber nicht mehr verbessern kann. Jetzt werden Sie an der Stelle sicher einwenden, dass das Bemühen um Milderung von Not doch allemal besser ist, als nichts zu tun. Und da haben Sie natürlich recht, absolut. Hilfe ist notwendig, sie muss verteidigt werden, es hängt das existenzielle Leben davon ab. Und in jeder Hilfe, auch in den Almosen, die wir einem Bettler geben, steckt etwas, was von Bedeutung ist, nämlich das Versprechen auf eine andere Welt, auf eine Welt jenseits von Verwertungsinteressen oder von dem kalten ökonomischen Kalkül, was alles unter den Gesichtspunkten von Verwertbarkeit betrachtet. Und in Zeiten einer voranschreitenden Entsolidarisierung, auch dieses Stichwort ist schon gefallen, eines zunehmenden Egoismus, dem ideologischen Fundament des Neoliberalismus, wie Slavoj Žižek einmal bemerkt hat, da ist diese Art von Hilfe immer etwas, was man unbedingt verteidigen muss. Hilfsbereitschaft gibt es zum Glück immer noch. Ich muss immer ein bisschen hin und her shiften, weil die Dinge sind immer auch ambivalent, sie sind immer auch problematisch. Und wenn wir über Utopien reden, dann ist es notwendig, genau immer in dieses Problematische, in das komplexe und ambivalente Geschehen hineinzuschauen. Weil es ist nichts schlimmer, als wenn wir aus falschen Analysen hinterher falsche Schlüsse ziehen und etwas als utopischen Ausweg formulieren, der dann in die Irre führt. Ich werde welche Auswege dieser Art Irreführenden auch nennen. Deswegen ist es wichtig, auch immer wieder zu schauen, dass diese Hilfe nicht uneigennützig sein muss, dass da auch sich eigennützige Interessen drin verstecken können. Und das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn wir mit der guten Tat unsere eigene Lebensweise, unsere eigenen Privilegien rechtfertigen. Wenn wir eine Lebensweise, die wir auf Kosten anderer führen, sozusagen begründen oder schöner reden, weil wir ja Menschen helfen. Die Almosen, die man anderen zukommen lässt, die können eben, und das ist seit alters her bekannt, auch der Beruhigung des eigenen Gewissens dienen. Dann ändern sie nichts unbedingt an den Verhältnissen in der Welt, sondern es sind für einen selbst wichtig. Und zwar in einem ganz wichtigen Sinne, den man auch wieder nicht nur verunglimpfen muss. Ich meine, wir alle erleben ja die Welt, die gezeichnet ist von Katastrophen, von Elend, durchaus auch mit Scham. Wir haben es nicht geschafft, etwas Positives zu machen. Und in dieser Situation ist natürlich eine Welt, die nicht mehr nur in Mächtige und Ohnmächtige, in Privilegierte und Ausgeschlossene gespalten ist, sondern eine Welt, die getrennt ist in Helfer und Hilfsbedürftige, die klingt irgendwie schon fast versöhnlich. Ja, da ist der Konflikt, der in der Welt existiert, auf eine andere Weise gefasst. Deutsche Hilfswerke haben in der Vergangenheit mit Slogans für Spenden geworben, in denen genau dieser Zusammenhang auftaucht, wie zum Beispiel eines, das sagte, 1000 Fragen, eine Antwort, helfen. Ich halte das für bedenklich, weil das Helfen kann ja vieles, aber es ist nicht die Antwort auf alles. Da drückt sich meines Erachtens nicht nur die Hybris aus, dass man etwas überhöht, sondern auch eine Naivität. Es stimmt nicht, dass mit Spenden alles erledigt werden kann. Wenn Sie zum Beispiel sich vorstellen, dass man beim Shoppen nebenbei, also beim Shopping, nicht beim Shoppen, beim Shopping nebenbei noch eine kleine Spende leistet, dann ändert das ja nichts an dem Gefälle, was zwischen dem Spenden, der spendenden Person und der hilfsbedürftigen Person existiert, existiert. Genau dazu aber werden heute vor allem junge Menschen aufgefordert durch Spendenplattformen. Die eine heißt Share the Meal. Und da kann man zumal, wenn man jetzt im Restaurant ist und so einen dicken Hamburger vor sich hat und den isst, kann man ein Bild davon machen und das ins Netz stellen und 50 Cent spenden. Und dann dazu schreiben, this food feeds a hungry person. Ich halte das für eigentlich perfide. Aber es wird suggeriert als eine Option, als eine Möglichkeit, dass darüber, über dieses Handeln, das Problem des Hungers in der Welt, aus der Welt geschaffen wird. Wenn Sie da genau reinschauen, entdecken Sie viele von diesen Websites und Spendenportalen, die heute von sich reden machen und immer suggerieren, ich komme noch später auf andere zu sprechen, dass hier eine Lösung existiert. Zum bloßen Event kommt Solidarität, wenn diejenigen, für die gesammelt wird, eigentlich austauschbar werden. Das ist bei vielen Benefizveranstaltungen, bei Wohltätigkeitsgalen der Fall. Da kommen Menschen zusammen, die eigentlich sowas wie Charitainment haben wollen. Nicht Charity, ein bisschen, und sich unterhalten lassen und sich besser fühlen, wenn sie dabei auch etwas für andere geben. Das ist dann völlig egal, ob das die hungernden Menschen in Afrika oder das Krankenhaus nebenan sind. Man spendet und fühlt sich gut. Mein Freund und der Kabarettist Georg Schramm hat es als Humanismus au Chocolat bezeichnet. Und ich glaube, er hat an der Stelle recht. Ich will das jetzt nicht länger ausführen hier. Ich muss aber noch darauf hinweisen, dass mit Helfen, das wissen wir zu Genüge, sich auch viel Geld verdienen lässt. Es ist ja nicht etwas, was jetzt außerhalb vom Wirtschaftsgeschehen stattfindet. Nicht nur Hilfsorganisationen existieren darüber, sondern ganze Unternehmen drängen heute ganz stark in dieses Feld hinein und wollen partizipieren an Wohltätigkeit. Die letzten Nischen von Wohltätigkeit sind heute nicht mehr davor gefeit, unter Gesichtspunkten der Rendite und des Wachstums betrachtet zu werden. Meist indem man einen eigentlich alten Hut noch mal ein bisschen aufhübscht mit dem Wort sozial, dann wird dann aus Business Social Business oder aus Anleihen, aus Bonds wird dann Social Bonds. Alles Begrifflichkeiten, die heute auftauchen. Und es ist selbst von hybriden Fonds die Rede inzwischen, in denen die Beimischung von Spenden dafür sorgt, dass die Eigenkapitalrendite gehebelt wird. Also dieser Leverage-Effekt, der in der Wirtschaft auftaucht, taucht inzwischen auch im Spendenwesen als Begrifflichkeit auf. Und wenn Sie das nicht glauben, dann müssen Sie einfach mal in diese Publikation, die es inzwischen gibt, hineinschauen. Ich bin da in großer Sorge, dass die Lücke, von der ich anfangs gesprochen habe, dass die Mittel nicht mehr ausreichen, um der Not zu begegnen, inzwischen genau das Einfallstor bieten für Industrieunternehmen, die sich anbieten und sagen, wir können das. Ja? Gibt uns ein bisschen was an Möglichkeiten und dann werden wir Investment betreiben und werden für die Beseitigung des Problems sorgen. Das genau findet im Augenblick statt unter dem Stichwort Impact Investing. Ja? Politiker, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, ja, wir können nicht mehr anders. Die wenigen Mittel, die wir haben, um Not zu beseitigen, die müssen wir inzwischen dafür verwenden, um Anreize für Investitionen zu schaffen. Um dann über Investitionen aus normalen Betrieben dem Problem begegnen zu können. Das mag ja sinnvoll sein, private Kapitalvermögen auch für soziale Zwecke nutzbar zu machen. Aber wenn es verbunden ist mit der Erwartung eines Impacts, und Impact meint in dem Kontext zum Beispiel eine finanzielle Rendite, aber auch eine andere, eine gesellschaftliche Rendite, man muss sich ja gut fühlen, dann geht das nur, wenn der Effekt möglichst rasch erzielt wird, wenn man auf etwas verweisen kann, wenn man sagen kann, hier ist relativ schnell ein Erfolg erzielt worden. Und dieses Einführen von einem eng gefassten Wirkungsbegriff führt dazu oder hat dazu geführt, darunter klagen viele Kommunen auch, nicht nur die Hilfswerke, dass die Ziele, die man sich für den sozialen Handeln setzt, immer weiter reduziert worden sind. Wenn Sie zum Beispiel die Schaffung sozialer Gerechtigkeit oder die Förderung von Demokratie oder von interkultureller Verständigung, wie wollen Sie so etwas zeitnah, terminiert messen? Wie soll das gehen? Ja. Es gibt eine ganze Reihe von wichtigen, großen Zielen, die man sich setzen möchte, wenn man für eine andere Welt streitet, in denen es nicht einen unmittelbaren Return on Investment gibt. Aber dieser Begriff des Return on Investment, der ROI abgekürzt, wird immer stärker auch im Hilfsgeschehen inzwischen thematisiert. Zu welch abstrusen Blüten das führen kann, das zeigt der Charity Evaluator. Der ist von zwei New Yorker Hedgefonds-Analysten gegründet worden und ermittelt heute alljährlich die effektivste Hilfsorganisation. Da ist die wichtigste Berechnungsgröße, und das findet statt in wirklich mathematisch detaillierten Untersuchungen, ist der Quotient aus den Kosten für eine Behandlung im Verhältnis zu den gewonnenen qualitätskorrigierten Lebensjahren. Und die kommen dann über diese feinen Ausrechnungen zu dem Ergebnis, dass die Against Malaria Foundation die effektivste Hilfsorganisation der Welt ist. Die gibt nämlich für die Rettung eines Lebens $2,300 aus. Das klingt alles noch so vernünftig, gell? Aber die Konsequenz ist, dass alles, was teurer ist, nicht mehr effizient ist und nicht mehr geleistet wird. Und genau das ist das Fall. Wenn Sie die Wirkung von Hilfe an so eng gefassten Kriterien ausrichten, dann gehen große Ziele verloren und dann werden zum Beispiel Bemühungen, die sich nicht umsetzen lassen oder aufwendiger sind, aus dem Handeln verschwinden. Das erleben zum Beispiel auch Kommunen, in Deutschland zumindest, die darüber klagen, dass sie nur eng gefasste Tätigkeiten noch jetzt im sozialen Handeln umsetzen können. Das Kämpfen zum Beispiel zur Beseitigung der sozialen Ungleichheit, und die ist nicht nur irgendwas, sondern nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation der Killer Nummer eins. Die Menschen sterben an sozialer Ungleichheit. Man könnte das jetzt in Zahlen fassen. Das wird nicht mehr zu einem Ziel genommen. Es fällt hinten runter. Das Verteilen von Moskitonetzen, Vitamintabletten, ein paar Nahrungsmitteln ist dann das Einzige, was übrig bleibt. Und das wirkt ja auch so schön konkret. Und wir alle finden das super und toll. Damit lässt sich dann auch der eigene Wohlstand sehr gut rechtfertigen. Nämlich wenn das alles nur noch ein Problem von mangelndem Management ist, was in der Welt an Schwierigkeiten existiert, dann ist die Lösung eben auch die, dass man das Management qualifiziert. Und dann ist es egal, ob man Investmentbanker ist oder Börsenspekulant. Wenn man gut verdient, kann man am Ende auch mehr helfen und eine gute Hilfe leisten. Das ist das Prinzip Earning to Give. Ich erzähle jetzt nur Sachen, die wirklich tatsächlich propagiert werden und auch unter jungen Leuten verfangen. Man muss möglichst viel Geld verdienen, dann kann man auch gut helfen. Das ist ein Prinzip, was mit einer Bewegung, die im Augenblick sehr stark von sich reden macht, verbunden ist mit dem effektiven Altruismus. Ein Altruismus, der sich zusammenfindet aus Gerechtigkeitsempfindungen und Betriebswirtschaft. Und indem zum Beispiel die Leute aufgefordert werden, genau nachzudenken, ob sie einem Bettler noch etwas geben oder ob man nicht das Mittel irgendwo anders einsetzen kann, wo man dann vielleicht sinnvoll, also zumal das Verteilen eines Moskitonetzes hilft. Und ich halte das für im hohen Maß problematisch, weil diese Art von Hilfe an vielen Menschen vorbeigeht, die eigentlich am meisten der Hilfe bedürfen. Das, was wir als Globalisierung wahrnehmen, hat ja zu diesen Ungleichheiten, von denen Sie gesprochen haben, geführt, aber hat auch dazu geführt, dass immer mehr Menschen, und da hat auch Ilya Trojanow darauf hingewiesen, eigentlich den Strukturen überflüssig geworden sind. Sie werden nicht mehr gebraucht, weder als Konsumenten noch als Produzenten. Und eine solche Hilfe, die nur noch sich bemessen will an der Wirkung, die vielleicht für Gesellschaften da sind, die wird an diesen Leuten notwendigerweise vorbeigehen müssen. Beispielsweise an den Frauen, die wir, Lia und ich, in Sierra Leone neben einer Geröllhalde sitzend trafen. Frauen, die sichtbar erschöpft waren von einem langen Tag des Steineklopfens, die Hände spielig, die Beine aufgerissen. Sie verdienen 10 Cent für eine geklopfte Schüssel Steine. Sie holen aus dem Geröll das raus, machen daraus kleine Steinchen, die dann vielleicht im Straßenbau gebraucht werden. Eine prekäre Existenz, die ihnen jetzt auch noch genommen wurde, denn es tauchte eine Umweltschutzbehörde auf, die sagte, das sei zu gefährlich, da auf den Geröllhalden rumzuturnen. Und deswegen ist ihnen verboten worden, auch diese Tätigkeit auszuüben. Wir saßen da mit ihnen, sie haben sich von uns abgewandt, schauten zur Seite und betrachteten die Steine. Mich hat diese Szene erinnert an ein Bild des französischen Malers Théodore Géricault. Sie kennen vielleicht das Bild des Floß der Medusa. Das entstand Anfang des 19. Jahrhunderts und zeigt eine Gruppe von Schiffbrüchigen, die sich, und das war das Unerhörte der damaligen Zeit, vom Betrachter abwendeten. In der Ästhetik des Widerstands hat Peter Weiß dazu geschrieben, ich zitiere, wie vom Blick eines Ertrinkenden aus war das Floß gesehen und die Rettung war so entlegen, dass es schien, als müsse sie erst erdacht werden. Eine Täuschung, eine Halluzination könnte diese auftauchende Hilfe sein aus der vereinzelten Katastrophe, war das Sinnbild eines Lebenszustandes geworden. Und bei allem, was ich an Musik gehört hatte, war das meine Empfindung. Sie haben vielleicht was anderes gemeint, aber ich war in dem Moment an der Frage, was ist eigentlich Hilfe? Die Frage, die damals aufgeworfen wurde, ist von ungebrochener Relevanz. Wie gelingt Hilfe angesichts einer in Irrationalität versinkenden Welt? Wie muss Hilfe gedacht werden, dass sie zu einer nachhaltigen Überwindung von Not und Unmündigkeit beitragen will? Und da ist für mich Ausgangspunkt das, was Sie schon erwähnt hatten, dass Hilfe immer etwas Politisches ist. Ja, Hilfe mischt sich ein, auch die scheinbar unpolitische, wo wir denken, die tut es nicht. Das ist der Grund, warum ich so lange auch jetzt mit den dystopischen Entwicklungen Sie geplagt habe, weil man muss das erstmal begreifen, dass wir Hilfe in einem politischen Kontext denken müssen und die Idee des Neoliberalismus, der ja deshalb so stark geworden ist, weil er sich als eine ökonomische Zwangsläufigkeit umgeben konnte, weil er sich mit der Aura dieser Zwangsläufigkeit, diesem Automatismus, dieser Alternativlosigkeit umgeben konnte, auch dazu geführt hat, dass Hilfe eigentlich nur noch abfedern kann, die ärgsten Auswüchse, aber nichts mehr verändern kann. Dieser Gedankengang, das ist das Problem. Der gilt es erstmal aufzuknacken, um deutlich zu machen, dass wir, wenn wir Gerechtigkeit fordern müssen, es nicht bei dem sich einrichten in dem bestehenden Unrecht belassen dürfen. Auf diesen Zusammenhang hat jemand hingewiesen, den ich an der Stelle immer gerne zitiere. Er hat es vor über 200 Jahren getan. Es ist Johann Heinrich Pestalozzi, der bekannte Schweizer Sozialreformer, der mit den wunderbaren Sätzen gesagt hat, Wohltätigkeit ist das Ersaufen des Rechts im Mistloch der Gnade. Ich würde mir manchmal wünschen, dass heutige Politiker zu solchen Worten wieder finden und nicht mit den verdrucksten Äußerungen den Sozialabbau rechtfertigen. Das neoliberale Credo, das wissen wir, wenn jeder und jede an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Oder es gibt nicht so etwas wie eine Verantwortung, jeder ist für sich selbst verantwortlich, was ja der Grundlage dafür ist, dass man das Recht sozusagen auf Unterstützung abschaffen kann. Jeder macht das selbst, jeder ist ein kleiner Unternehmer und so weiter. Dieses Credo ist x-fach widerlegt. Wir alle wissen, dass es nicht funktioniert, aber es ist noch immer virulent und treibt noch immer sein Unwesen. Und noch immer gilt offenbar die Maxime, dass die private Initiative der öffentlichen überlegen sei, was nicht der Fall ist. Es gibt keine Untersuchung, die das belegt, aber es gibt trotzdem die Vorstellung der Öffentlichkeit, dass es so ist. Alles, was öffentlich, also was gesellschaftlich, staatlich ist, ist nicht leistungsfähig. Privat ist immer besser. So, das müssen wir natürlich als Hilfsorganisation auch zur Kenntnis nehmen. Es stimmt, da ist ganz sicher vieles dran, dass Hilfsorganisationen weniger bürokratisch handeln als Sozialbehörden. Aber sie können nie für die allgemeine Sicherung sorgen, die zumal in Verfassungen garantiert wird. Öffentliche Einrichtungen sind zumindest dem Anspruch nach verpflichtet, Menschen zur Seite zu stehen. Da können Bedürftige Rechte geltend machen, sie können es aber nicht gegenüber privaten Initiativen. Zu Medico kann keiner kommen, ich habe ein Recht auf deine Unterstützung. Er kann nur fragen und wir können dann überlegen, ob wir es schaffen. Viele von uns sind geneigt, in den zivilgesellschaftlichen Aktivitäten auch Beteiligung, den Beteiligungsmöglichkeiten, die sie bieten, einen Zugewinn an Demokratie zu sehen. Und das ist auch der Fall. Ja, wenn wir uns engagieren können bei den Tafeln oder wenn wir uns engagieren können bei Hilfsorganisationen wie Medico oder mit ihnen etwas gemeinsam tun, dann kann man da auch etwas an Demokratie, an demokratischer Kontrolle erfahren und erleben. Aber es geht einher auch mit dem Gegenteil. Es geht einher mit dem Verlust des Rechtsanspruchs auf Unterstützung und darin drückt sich das Gegenteil von Demokratisierung aus, nämlich die Refeudalisierung von Verhältnissen. Menschen werden wieder zu Bittstellern. Diese Ambivalenz ist hochkomplex und hochschwierig und da wird man auch den Kopf schütteln müssen, wenn man das sich vergegenwärtigt. Aber es ist eben auch der Fall, dass mit dem, was wir im Augenblick an Überhöhung von privaten Initiativen haben, auch sowas wie ein Rückfall hinter die Zeiten, in die Zeit vor die Französische Revolution erleben. Und wie weit das inzwischen geht, das verdeutlicht zum Beispiel die Gates Foundation. Das ist ja der größte Akteur im Bereich der privaten Philanthropie mit einem gigantischen Volumen und inzwischen der zweitgrößte Finanzier der Weltgesundheitsorganisation. Wenn Gates heute entscheiden würde, er zieht sein Geld aus der WHO zurück und er könnte das jederzeit machen. Keiner könnte ihn stoppen. Er hat wirklich die eigenständige Entscheidungsbefugnis, das zu tun. Die WHO, eine so wichtige Organisation für die Sicherung des Rechts auf Gesundheit in der Welt, müsste unmittelbar ihre Tore schließen. Wenn Sie das sich vergegenwärtigen, dann wird klar, dass die Utopie eines auf Emanzipation drängenden Helfens nicht in einer Verschränkung von privatem Kapital, von unternehmerischem Management und Technik liegt, sondern in dem Gegenteil, in der Selbstorganisation und den von unten geschaffenen, entstehenden, demokratisch verfassten gesellschaftlichen Institutionen, die allen Schutz und Daseinsvorsorge garantieren. Davon, von dieser Möglichkeit, von diesem Zugang zu Daseinsvorsorge, da kann eine bedrückende Mehrheit der Welt heute nur träumen. Die Institutionen sind eher geschwächt und abgeschafft worden, als dass sie zuletzt ausgebaut worden sind. Diese monströse Behauptung der ehemaligen britischen Premierministerin, there is no such thing as society, Sie kennen die vielleicht, die hat zu tiefen sozialen Verwerfungen geführt. Für große Teile der Bevölkerung brachte sie weniger an Freiheit als eine Art von Vogelfreiheit, eine Existenz bar jeder Rechte und voller Missachtung und Entwurzelung. Mit Blick auf diese dramatisch zugenommene soziale Verunsicherung von Menschen, und das ist nicht nur meine These oder die von Oxfam, sondern das sagt inzwischen auch das Weltwirtschaftsforum, das alljährlich in Davos tagt, die haben das als das Weltrisiko Nummer 1 inzwischen ausgemacht, nimmt es nicht Wunder, dass die Sehnsucht nach Geborgenheit zunimmt. Wir alle sehnen uns nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Gesellschaftlichkeit. Und das ist das Einfallstor, dass rechtspopulistische Bewegungen nutzen, um mit den Empfindungen, mit den Ängsten und den Sorgen und dem Unbehagen, was existiert, zu spielen. Sie brauchen dazu keine Programme, sie müssen bloß das Unbehagen bewirtschaften, diese Angst immer wieder bewirtschaften, um daraus ihr Kapital zu schlagen. Das ist aber, da haben wir gestern auch kurz drüber gesprochen, das ist aber auch der Grund, warum es so notwendig und wichtig ist, sowas wie einen kritischen Begriff von Solidarität und Hilfe zu entfalten. Der ist notwendig. Es macht keinen Sinn, sich rückwärtsgewandt in einen autoritären Wohlfahrtsstaat zu sehnen, der irgendwo auch nicht gut gewesen ist, wo die Hilfe immer auch ein Teil von Repressionen, von Zwangsmaßnahmen gewesen ist. Man erlebt es auch in Abschwächungen heute noch in Deutschland oder in Österreich, wo bestimmte Sozialhilfe immer gebunden ist an Wohlverhalten zum Beispiel und nicht einfach so gegeben wird. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass Solidarität nicht nur als ein Spleen von Gutmenschen abgetan wird. Und dabei hilft, und jetzt komme ich auch wieder auf die Französische Revolution zu sprechen, Pestalozzi war ein Zeitgenosse der Französischen Revolution, hilft tatsächlich, das sich vergegenwärtigen dessen, was damals die Revolutionäre gefordert hatten. Die hatten nämlich einen Begriff von Solidarität, der relativ wichtig war. Sie haben gesagt, neben Freiheit, Gleichheit brauchen wir die Brüderlichkeit. Wir tun uns mit der Übersetzung schwer. Ja, und deswegen ist vielleicht auch nicht immer die Bedeutung, die da drin steckt, erkannt worden. Aber eigentlich geht es genau um diese Frage, die ich gerade aufgeworfen habe, um das, was im Kern von Brüderlichkeit steckt, nämlich etwas, was weit über das bloße Gefühl der Verbundenheit oder des Teilens hinausreicht. Und das wird deutlich im Spannungsfeld mit den anderen Prinzipien Freiheit und Gleichheit. Da wird klar, dass Solidarität eine eigene Dimension ist. Um das zu verstehen, lohnt der Blick auf den Ursprung des Wortes Solidarität. Der wurzelt nämlich im Lateinischen, im römischen Recht und stand dort für eine besondere Form der Haftung, die Obligatio in Solidum, eine von allen gemeinsam zu tragende schuldhafte Verpflichtung, wobei jede und jeder Einzelne für das Gesamte der Schuld haftet. Das klingt jetzt unglaublich abstrakt, aber es ist etwas, was wir zum Beispiel in heutigen Solidargemeinschaften, in Krankenversicherungssystemen, so sie denn funktionieren, kennen. Wo alle gemeinsam dafür eintreten, dass überhaupt Rechtsansprüchen entsprochen werden kann. Die Solidargemeinschaft ist nicht etwas, wo man gleich unmittelbar einen Gewinn herauszieht, sondern möglicherweise jenseits von allen eigenen Nutzen, die man daraus ziehen kann, dafür Sorge trägt, dass für alle eine Versorgung möglich ist. In Solidargemeinschaften richtet sich der Beitrag der Mitglieder nach dem privaten Vermögen, aber das, was man an Leistungen bekommt, nur am Bedarf. Und der kann unterschiedlich sein. Und wir wissen, dass Krankheit arm und Armut krank macht. Logischerweise sind diejenigen, die arm sind, notwendiger in der Lage, brauchen mehr Unterstützung, als es andere tun. An der Stelle wird auch klar, wenn sich manche daraus verabschieden und sich zum Beispiel privat versichern, dass sie damit diese Solidargemeinschaft zerstören. Nämlich die Verantwortung bleibt dann bei denen, die übrig bleiben. Wenn sich alle verabschieden und noch einer übrig bleibt, dann ist der oder die einzige Person dann am Ende, jetzt im Prinzip gedacht, für das Ganze verantwortlich. Das ist mit dem Begriff der Solidarität gemeint. Etwas sehr Wichtiges. Da wird auch an der Stelle jetzt deutlich, dass es bei aller Abstrakter, die da drin steht, um viel mehr als um etwas Bürokratisches geht. Letztendlich ist das ja nur möglich, wenn es die Überzeugung gibt, bei Menschen sich dem anschließen zu wollen. Also wenn wir davon, von der Leidenschaft geprägt sind, zu sagen, wir sind bereit, etwas gemeinsam mit anderen zu tun, auch wenn wir keinen unmittelbaren Nutzen daraus haben. Das erfordert Vertrauen, das erfordert einen Begriff von Gesellschaftlichkeit, der von Solidarität geprägt ist. Und genau den gilt es weiterzuentwickeln. Die Leidenschaft, von der ich gerade gesprochen habe, die geht heute ein bisschen verloren. Das hat damit zu tun, dass diese Einrichtungen alle auch bürokratisch sind, sich bürokratisch zeigen und von dem Gedanken beseelt sind, den ich vorher ausgeführt habe, dass es nur eine Frage des Managements ist. Dass man nicht mehr die Leute beteiligt, nicht mehr reinholt, sondern auch die Chefs der Krankenversicherungen zum Beispiel sich gelegentlich nur als Unternehmer betrachten, die den Anspruch auf Gemeinwohl und so weiter längst aufgegeben haben. Für junge Leute heißt es wieder, wie geht man damit um? Wenn also so wichtige Einrichtungen irgendwo in der Bedeutung, im Vertrauen bei Menschen schwinden. Sie machen sich Gedanken, wie man nebenbei etwas anderes aufbaut. Da gibt es jetzt auch Plattformen, Spendenplattformen. Die eine heißt GoFundMe, in den USA sehr bedeutend. Übersetzt etwa, komm, finanzier mich. Da hat man das Gefühl, man ist wirklich unmittelbar solidarisch präsent. Man hat ein Problem, formuliert einen Aufruf, setzt ihn ins Netz und am Ende kommt irgendwas an Geld zusammen und man kriegt Unterstützung. In den USA ist es extrem erfolgreich. 5 Milliarden sind da zusammengekommen in den letzten Jahren. Da hat die Idee gezündet und so können zum Beispiel viele Menschen Arztkosten finanzieren oder Studiengebühren, Hochzeiten ausrichten, Trauerfeiern begehen. Der Gründer Rob Solomon von GoFundMe, der nennt seine Website eine Digital Safety Net, also ein digitales Sicherheitsnetz. Und in den USA, wo es keine funktionierende soziale Sicherung gibt, da mag das auch sinnvoll sein. Aber ist es notwendig, hier sowas zu machen? Wird mit solchen Plattformen nicht das bestehende Netz weiter untergraben? Oder liefert es am Ende auch noch die Legitimation dafür, dass sich staatliche Strukturen aus der Verantwortung verabschieden können, weil es ja andere machen? Und was bedeutet das für die Hilfe, wenn man immer erst einen Aufruf ins Netz stellen muss mit ungewissem Ausgang? Und was machen die Leute zum Beispiel, die jetzt über ein Problem verfügen, was nicht so spendenwirksam ist, was sie vielleicht auch gar nicht ins Netz stellen wollen, weil sie anonym bleiben wollen? Und da taucht etwas auf, was in den sozialen Sicherungssystemen irgendwo von Bedeutung ist, was wir nicht übersehen sollen. Diese Direktheit geht immer, wenn man die Direktheit hat, dann geht die Anonymität verloren. Sicherungssysteme sind auch wichtig, wenn sie wirklich die Freiheit von Menschen garantieren wollen, dass sie so etwas wie einen anonymen Schutz bieten. Ja, dass man nicht erst immer alles in die Öffentlichkeit posaunen muss, um hinterher ein paar Unterstützungsleistungen zu bekommen. Jetzt bin ich bei dem Punkt, dass diese Sicherungssysteme ja nicht unbedingt staatliche sein müssen. Wenn wir utopisch denken, ich habe vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, den autoritären Wohlfahrtsstaat wieder zu beleben und das alles wieder zurückzuholen, was zum Glück manchmal auch aus guten Gründen verschwunden ist. Und es geht auch nicht darum, alles wieder so herzustellen. Also diese Idee, die in der Postdemokratie auftaucht, früher ist alles gut und heute ist es schlecht, das ist unsinnig. Wir müssen schon schauen, dass das, was angelegt war in der Vergangenheit, noch immer problematisch war. Und wir müssen es weiterentwickeln. Wir müssen daraus etwas machen. Wir müssen also diese Einrichtungen nicht einfach nur verteidigen, sondern wir müssen sie von unten quasi neu gründen, neu demokratisch konstituieren, damit sie wirklich an den Bedürfnissen und Rechtsansprüchen der Menschen ausgerichtet sind. Das führt zu einem weiteren Element der Utopie des Helfens, dass letztendlich so etwas wie ein Zusammenwirken von freien Kräften der Wohlfahrtspflege oder der Daseinsvorsorge und den Öffentlichen existieren muss. Also zum Beispiel private Initiativen wie Medico mit Caritas zusammenarbeiten. Caritas ist was anderes. Die stehen aufgrund von Versorgungsaufträgen, die sie haben, in einer Versorgungsverpflichtung. Da können sich Leute hinwenden, Medico nicht. Aber wir können es bei Caritas beobachten. Wir können darauf drängen, dass sie tatsächlich Robin Hood Army wird, also ein Teil davon. Und nicht nur mit dazu beiträgt, das Bestehende sozusagen abzufedern. In diesem Zusammenspiel von Freien und Privaten und freien Träger der Wohlfahrt kann sich eine Menge an neuen Formen des Helfens entwickeln. Und was es braucht allerdings, das habe ich auch gesagt, es braucht jeweils die gesetzliche Regelung. Ohne im Hintergrund die gesetzliche Regelung, also irgendeine Form von Sozialstaatlichkeit, wird es nicht funktionieren. Wir werden diese Formen der sozialen Sicherung und des Helfens von großen Kollektiven nicht über gesetzliche Regelungen hinbekommen. Ich benutze das Beispiel oft, wenn wir uns jetzt hier beschließen würden, wir wollen alle uns jetzt gegenseitig die Krankenversorgung ermöglichen im Krankheitsfalle. Wir sind relativ viele Leute, aber ich sage Ihnen jetzt schon, wir schaffen es nicht. Nur ein, zwei Personen von uns müssen wirklich ernsthaft krank werden und wir werden es nicht schaffen, die Kosten, die dafür notwendig sind, aufzubringen. Für die Sicherung von Gesundheitsversorgung in Krankheitsfällen sind große Kollektive notwendig. Große Kollektive, die dafür Sorge tragen, dass der Transfer von Mitteln, des Umverteilens notwendig ist. Das ist in den bestehenden Einrichtungen der Fall. Nicht das ist das Problem der Umverteilung innerhalb der solidarischen Struktur, sondern die Kontrolle darüber und die Entscheidung, wer was und wie bekommt. Darauf komme ich gleich noch zu sprechen. So, wie aber entstehen diese solidarisch verfassten Gesellschaften? Mit Sicherheit kommen sie nicht von selbst. Und das zeigt auch der Blick in die Welt. Wir sehen an der Stelle, wie notwendig Selbstorganisation ist und wie stark auch dafür gestritten und gekämpft werden muss. Auch wenn wir hier vielleicht das Gegenteilige erleben, den Abbau, den wir manchmal hinnehmen, aber so auch am Nachmittag haben wir nur darüber gesprochen, wie wir den Abbau letztendlich aufhalten können durch soziale Bewegungen, durch Kämpfe, die zu leisten sind. Es kommt nicht von selbst. Solidarität ist nicht eine Affäre des Staates, sondern von Menschen, die dafür streiten. Und insofern ist Solidarität nicht nur eine Gesellschaftsform, sondern auch eine Haltung. Sie ist nicht nur Ziel, sondern auch Weg. Sie ist Absicherung und Ermutigung. Und auf unseren Reisen haben wir immer wieder auch Projekte gesehen und getroffen, die sind alle in den Büchern beschrieben, im Buch beschrieben, wo man sehen kann, dass diese Idee einer anderen Welt längst existiert. Sie scheint heute auf in den Projekten. Beispielsweise in Mexiko, wo am Rande von mafiösen Gewalt, einer von mafiösen Gewaltverhältnissen geprägten Gesellschaft ganze Dörfer eigene selbstverwaltete Lebensformen entwickelt haben und dort eine Gesundheitsversorgung aufgebaut haben, die sich sehen lassen kann, die große Erfolge zeigt, in Eigenregie organisiert. Das Schöne ist, an den Dörfern gibt es auch staatliche Einrichtungen und die sind meistens sehr schlecht. Es gibt, wir haben uns das angeschaut, Lia und ich, und ein Dorf besucht, da gab es eben die selbstgetragene Einrichtung und nebendran die staatliche. Da ist die Einrichtung nur in dem Moment der Einweihung da gewesen. Als der Gouverneur kam und Bilder geschossen wurde, kaum war er weg, sind die Einrichtungsgegenstände wieder abtransportiert worden, wahrscheinlich zur nächsten Gesundheitsstation, wo dann auch wieder eine Einweihung gefeiert worden ist. Das sind Realitäten, mit denen sich Menschen auseinandersetzen müssen und die es dann schaffen, tatsächlich in Eigenregie etwas zu tun. Oder in Pakistan, wo Gewerkschafter mit Solidarität aus dem Ausland für menschenwürdige Arbeitsbedingungen streiten. Oder im noch immer vom Bürgerkrieg gezeichneten Sierra Leone, wo die Menschen zusammengefunden haben, um ein Citizens Manifesto zu erarbeiten und darin ihre Vorstellung der Demokratisierung des Landes erarbeitet haben. Selbst in den Elendsvierteln von Nairobi kann man das andere spüren, wo sogenannte Paralegals, freiwillige Rechtshelfer, den Slumbewohnern in dem fast aussichtslosen Kampf zur Seite stehen, wie sie sich gegen unternehmerische und staatliche Willkür verteidigen können. Für mich sind das Inseln der Vernunft. Ich nenne die so, wir nennen die Bamedico so, und die beruhen auf Prinzipien, die wir alle kennen. Das ist nichts Neues. Ja, sind zum Beispiel also partizipative Organisationsformen. Oder das sind Ideen von Gemeineigentum. Das sind genossenschaftliche Produktionsformen. Das sind soziale Austauschsysteme. Das sind Anerkennungskulturen. Und das ist auch vor allem das Prinzip der demokratischen Selbstbestimmung. Hier wird deutlich, dass wir nicht unbedingt alles neu denken müssen, sondern die Prinzipien uns längst bekannt sind. Die Frage ist, wie wir sie umsetzen, wie wir damit umgehen und wie wir daraus zu einem Handeln finden. Revolution, so sagt Oskar Negt, und den zitiere ich jetzt an der Stelle auch wieder, die gestaltet sich heute als ein Bündel von Bürgerinitiativen, als Prozess, in dem Menschen ihre Alltagsutopien umzusetzen versuchen und neue Formen im Umgang miteinander und mit den Dingen selbst machen. Es sind Formen wirklicher Besitzergreifung, der Umstrukturierung von Wahrnehmungen und des sinnlichen Ertastens eines sozialen Raumes, der den Alltagserfahrungen der Menschen enteignet war. Solche Formen von Besitzergreifung, die können unglaublich weitreichend sein. Und wenn Sie dann nach Bangladesch zum Beispiel schauen, da gibt es nichtstaatliche Organisationen, die wie zum Beispiel GK, das heißt Gonoshastraya Kendra, eine damals kleine Organisation, NGO, die während des Sezessionskrieges 1972 gegründet wurde und heute inzwischen 1 Million Menschen über 600 Dörfern versorgt, dabei Schulen für Basisgesundheitshilfe betreibt, mehrere Hospitäler, Kindergärten, Berufsausbildungsprogramme für Frauen. Auch da war das Drängen auf Selbstorganisation und Autonomie, die diesen Erfolg ermöglicht hat. Die Leute haben gesagt, wir müssen es nicht nur selbst machen, sondern wir können es auch selbst machen. Und sie haben sich damit befasst und haben festgestellt, dass Wissen kein Hexenwerk ist, dass man es erarbeiten kann. Und heute betreiben sie eigene medizinische Fakultäten, Universitäten, bilden Pharmakologen aus, unterhalten Dialysezentren und 2 pharmazeutische Betriebe, die Arzneimittel für den eigenen Bedarf herstellen. Und aus diesen produktiven Projekten, da werden die Sozialprogramme gegenfinanziert. Also das, was man in dem Sozialen ausgibt, aus dem, was man über die produktiven Projekte erwirtschaftet, finanziert. Es wundert nicht, dass solche Projekte von den Mächtigen dieser Welt nicht gerne gesehen werden. Sie zeigen etwas, dass es möglich ist, dass die Alternative möglich ist, dass das Normative, es muss sich vieles ändern, längst mit einem, es ist schon da, wir fangen nicht bei Null an, einhergeht. Dass die Idee dieser Alternativlosigkeit ein Mythos ist. Und sie zeigen vor allem, dass Hilfe unglaublich weitreichend sein kann, wenn sie eingebettet ist in verlässlichen Strukturen von Selbstorganisation, wenn sie getragen wird von einem solidarischen Engagement und nicht Menschen übergestülpt wird von außen. Es gibt dieses wunderbare afrikanische Sprichwort, was du für mich tust, aber ohne mich, das tust du gegen mich. Und ein Aktivist in Chiapas brachte jetzt auf den aktuellen Punkt, helfen? Nö. Gemeinsam kämpfen? Ja. Ja, und wie man jetzt Menschen in den Kämpfen beiseite stehen kann, das zeigt ein Beispiel, ich habe es heute Mittag schon erwähnt, über eine erbittert geführte Auseinandersetzung in der südafrikanischen Provinz Limpopo. Dieser Kampf entzündete sich am erbärmlichen Zustand von Schultoiletten. Die waren so katastrophal, dass da Kinder zum Tode gekommen sind und die Eltern wollten was tun, die Lehrer wollten was tun. Die Frage aber wie? Wenn wir jetzt als Hilfsorganisation mit solchen Situationen konfrontiert werden, sind wir schnell geneigt zu sagen, wir geben euch Geld und ihr macht in Selbsthilfe die Renovierung der Schultoiletten. Wir haben in Südafrika mit den lokalen NGOs, mit einer, die heißt Section 27 ist der Paragraph in der südafrikanischen Verfassung, der sich mit Gesundheit befasst und das Recht auf Gesundheit sicherstellt. Wir haben mit denen zusammengearbeitet, haben deren Aktivitäten unterstützt und die haben den Dorfbewohnern, den Eltern und den Lehrern zur Seite gestanden bei einer Öffentlichkeitskampagne. Sie haben Druck ausgeübt auf die eigentlich Verantwortlichen, auf die Schulbehörden. Sagt, ihr, das ist eure Aufgabe, ihr müsst das machen. Ne? Und die waren so erfolgreich mit ihrem öffentlichen Druck, das war manchmal auf der Kippe, da gab es auch Todesdrohungen, da gab es alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, aber sie haben sich durchgesetzt am Ende und ist dazu gekommen, dass nicht nur in der einen Grundschule die Toiletten renoviert worden sind, sondern in den Schulen der ganzen Provinz. Es haben nicht alle Menschen die Möglichkeit, auf Missstände so zu reagieren, wie die Leute in Limpopo. Aber es zeigt auch, wie wichtig es ist, wenn man mal Stärke erreicht hat, und das ist ja in Südafrika der Fall gewesen mit der Beseitigung der Apartheid, für eine Verrechtlichung von dieser Stärke zu sorgen, dafür Sorge zu tragen, dass so etwas wie Verfassungen entstehen, auf die man sich berufen kann, mit denen man dann als zivilgesellschaftlicher Akteur etwas machen kann. Wenn wir das nicht ernst nehmen, dann bleiben wir mit den Hilfen wieder in dem Klein-Klein und sind nur bei dem Tropfen auf den heißen Stein, von dem ich vorhin gesprochen habe. Pestalozzis Worte noch in Erinnerung. Es muss sich, ich komme jetzt auch zum Schluss, vieles ändern, wenn man der Menschenwürde für alle entspricht oder wenn sie für alle gelten soll. Wir wissen, dass es muss das Verhältnis zur Natur sich ändern, die Produktionsweise, die Beziehung zwischen den Geschlechtern, die Aufteilung gesellschaftlich notwendiger Arbeit, die Konsumgewohnheiten, aber eben auch das Verständnis von Hilfe und Solidarität. Das alles klingt anspruchsvoll und die Tage der Utopie sind ja auch mit solchen Fragen beschäftigt, gucken in die einzelnen Bereiche hinein. Es geht hier nicht um ein paar ideologische Auseinandersetzungen, ein paar Scharmützel mit irgendwelchen Politikern, sondern es geht letztendlich darum, eine Alternative zu der bestehenden Lebensform zu finden und diese, die wir hier haben, ist eine, die wir auf Kosten anderer führen. Es ist die kapitalistische Lebensform, die letztendlich getragen wird von Prinzipien, die all dem, was ich gerade gesagt habe, widersprechen. Wenn man genau reinschaut, sind es Prinzipien wie Konkurrenz, wie Verwertbarkeit, wie Sicherheit, Produktivität, aber nicht Solidarität, nicht Kreativität, nicht alles das, was wir uns manchmal ausmalen in unseren Alltagsutopien. Die stehen immer zuwider. Ja, es ist unsere Lebensweise, die dafür sorgt, dass anderswo Menschen entwurzelt werden, der Sozialwissenschaftler Ulrich Brandt, vielleicht war der auch schon mal hier, wenn nicht, dann sollte er mal eingeladen werden, der spricht von einer imperialen Lebensweise, die wir alle auf vielfältige Weise, ohne es zu wissen, auch führen. Solange wir unseren Konsum auf Arbeitsumstände gründen, die an Sklaverei erinnern, solange wir Missstände, wie sie in der Textilproduktion international existieren, als Wertschöpfungsketten schönreden, da tragen wir zu der Armut und der Ungleichheit, die so extreme Formen angenommen hat, bei. Nehmen wir aber solche Einsichten ernst und wollen wir wirklich von einer imperialen auf eine solidarische Lebensweise umschalten, kann es sein, dass wir auf lange Sicht mit einem solchen Prozess mehr helfen als mit jeder Spende. Die Globalisierung hat dazu geführt, dass die Welt näher zusammengerückt ist. Die Probleme, das wissen wir, lassen sich nicht mehr allein im nationalen Rahmen begegnen. Woran wir arbeiten müssen, ist alles das, was ich erzählt habe, zu übertragen in gesellschaftliche Strukturen im Weltmaßstab. Also wie gelingt es, so etwas wie eine soziale Sicherung über alle Grenzen hinweg sicherzustellen, zu ermöglichen? Es ist unglaublich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen. Die Welt ist globalisiert. Alle Probleme, die wir kennen, die wichtigen, Klima und so weiter, Migration, sind alles Dinge, die nicht im nationalen Rahmen gelöst werden können. Die Idee, das mit Mauern zu machen oder indem wir uns abschotten, führt in die Irre. Es bedarf einer Ausweitung des Solidaritätsbegriffes ins Globale hinaus. Das ist deshalb so schwierig, weil wir genau den anderen Weg laufen. Wir erleben in der eigenen Gesellschaft die Entsolidarisierung. Jetzt komme ich daher und sage, wir müssen sie ins Globale ausweiten. Es gibt Ideen, wie das geht, gehen könnte. Ich fordere und wir bei Medico zum Beispiel seit vielen Jahren die Einrichtung eines internationalen Fonds für Gesundheit. Das ist so etwas wie eine globale Bürgerversicherung. Der Begriff ist, auch wenn Versicherung vielleicht nicht der richtige Begriff ist, aber er ist griffiger und zeigt, dass so etwas könnte ohne großen Finanzaufwand heute schon realisiert werden. Es bräuchte dazu nur so etwas wie eine völkerrechtliche Vereinbarung, ich sage es nur, in der sich alle Länder dazu verpflichten, auch zu den Gesundheitsbedürfnissen der Ärmeren beizutragen. Im Prinzip geht es bei solchen Institutionen um einen Ausgleichsfinanzierungsmechanismus, wie wir ihn längst kennen, aus nationalen Kontexten. In Österreich zum Beispiel, auch in Deutschland, gibt es den Länderfinanzausgleich, der dafür Sorge trägt, dass die etwas wohlhabenderen Länder im Land auch Mittel abgeben, um sowas wie eine Balancierung zu erreichen, dass auch die etwas weniger wohlhabenden, muss man wohl in dem sagen, muss ich nicht arm sagen in dem Kontext, dass sie auch mit berücksichtigt werden. Das sind Instrumente, die ohne großes Aufsehen im Hintergrund laufen und dazu beigetragen haben, dass unsere Gesellschaften nicht weiter auseinanderdriften, sondern immer auf eine Weise balanciert werden. Also das Gefälle, von dem Sie am Anfang gesprochen haben, nicht größer wird, sondern immer wieder abgefedert werden kann. In der Europäischen Union ist sowas in Ansätzen auch etabliert worden. Der Europäische Sozialfonds zum Beispiel, über 70 Milliarden schwer dafür Sorge trägt, dass ein gemeinsamer Pool an Mitteln entstanden ist. Alle zahlen dort ein, auch die wenig haben. Aber nur diejenigen, wo also wirklich jetzt Ausgleich geschaffen werden müssen, können Projekte beantragen und kriegen daraus Mittel. Hier ist ein ganz wichtiges Prinzip zu erkennen. Das Poolen, das Zusammentragen der Mittel findet zentral statt, aber die Entscheidung, was damit geschieht, die Verausgabung lokal. Das Prinzip ist für alles, was wir uns künftig denken im Globalen, das Zentrale. Wir müssen das Zusammentragen der Ressourcen können wir global denken, ganz groß. Und dazu braucht es auch nur noch kleine Behörden. Die Frage ist, was mit der Vergabe der Mittel geschieht, und das muss immer möglichst weit unten angesiedelt werden, möglichst im Lokalen. Es gibt Beispiele auch dazu in der Welt, wie zum Beispiel Brasilien, wo in den kommunalen Bürgeretats so etwas praktiziert wird, in Porto Alegre seit vielen Jahren. Ich habe gehört, in Vorarlberg gibt es auch schon inzwischen Bürgerversammlungen, wo zumindest debattiert wird, wie Politik gestaltet werden kann. Das sind Ansätze, die dazu geeignet sind, um einen Verbrauch, eine Verwendung, einen Einsatz von Ressourcen an der Basis, da wo es entscheidend stattfinden muss, auch zu machen. Ich kriege immer den Einwand an der Stelle, dass es zu teuer ist, dass man sich sowas nicht leisten kann. Ein solches Ausgleichsfinanzierungssystem. Ich will einfach deutlich machen, dass es daran nicht scheitert. Ich kann es auch belegen, was wir weltweit für Gesundheit aufwenden im Augenblick, sind 6,5 Billionen Dollar im Jahr. Das sind, wenn man das umrechnet auf die Weltbevölkerung, immerhin 950 Dollar pro Kopf und Jahr. In Eritrea sind es 12 Dollar pro Kopf und Jahr, in Deutschland 5.000 Dollar, also eine große Differenz. Wenn wir jetzt aber genau reinschauen, was mit dem Geld geschieht, dann tauchen da auf einmal Möglichkeiten auf. Etwa 1 Billion wird für Wellnessprodukte ausgegeben. Schönheit, Anti-Aging. Dinge, die vielleicht nicht unbedingt nötig wären, will ich mal das vorsichtig formulieren. Mit weniger als der Hälfte, also mit 0,5 Billion, könnte man eine medizinische Grundversorgung für alle Menschen der Welt finanzieren. Es sind nicht die Finanzmittel, die das zum Scheitern bringen. Mit Sicherheit nicht. Wenn wir jetzt noch schauen, dass wir hier mit unseren großen Summen vieles finanzieren, was uns aufgenötigt wird, was wir gar nicht brauchen, Röntgendiagnostik, Medizin oder Arzneimittel, die x-fach verteuert sind, oder wir zum Beispiel mit dem vielleicht auch zu einer Reduzierung der Kosten beitragen können, was Hartmut Rosa hier auf einer, glaube ich, war es letzte Mal oder vorletztes Mal gesagt hat, mit dem Entrümpeln unserer eigenen Lebenszusammenhänge, also wo vieles dabei ist, was wir gar nicht brauchen. Wenn wir zum Beispiel dafür Sorge tragen, dass wir stressfreie Arbeitsumstände hätten, wenn wir dafür Sorge tragen, dass wir vielleicht eine gesunde Ernährung haben, dann würden die Kosten für Gesundheitsversorgung hier reduziert werden. Und wir könnten jede Menge Mittel bereitstellen, um sie umzuverteilen. Es ist komplizierter, als ich es mache. Ich will bloß einfach das Denken in diese Richtung erwägen und deutlich machen, wie zum Beispiel das Nachdenken über andere Formen der Ernährung mit diesen globalen Problemen, die ich gerade schilder, in Einklang gebracht werden können. Die Schaffung einer solchen globalen Bürgerversicherung, die scheitert nicht an fehlenden Ressourcen, sondern alleine an dem fehlenden politischen Willen und an der irrigen Annahme, man könnte das eigene hier im nationalen Kontext retten. Es wird nicht funktionieren. Sind wir nicht in der Lage, die soziale Sicherung, die Daseinsvorsorge zu globalisieren, dann wird der Konkurrenzdruck, der zwischen den Ländern entsteht, dazu führen, dass auch der Sozialabbau hier immer stärker zunimmt und immer stärker spürbar wird. Die Chance, die mit der Einrichtung einer globalen Bürgerversicherung gegeben ist, ist sehr groß. Mit ihr ließe sich den Grundstein legen für das, was ich eine globale soziale Infrastruktur nenne, das ist auch der Schluss jetzt, die allen Menschen an allen Orten der Welt den Zugang zu einer angemessenen, menschenwürdigen Versorgung und Existenz ermöglicht. Eine solche Infrastruktur muss kostenfrei sein. Sie muss über Umverteilungsmaßnahmen, die ich schon geschildert habe, finanziert werden, steuerfinanziert oder über Beiträge, wo die mehr haben, eben dann auch für die Bedürfnisse der Ärmeren eintreten. Daraus muss finanziert werden, alles, was für das Dasein wichtig ist, Bildung, Gesundheit, Rente, Alterssicherung, aber auch Kultur, Mobilität, vielleicht auch das Nachrichtenwesen, das Informationsgeschehen. Was wir gestern gehört haben, wäre das sicher sinnvoll, wenn wir da auf eine andere Form der Absicherung kommen könnten. Diese Art von Absicherung hat dann nichts mehr mit bürgerlicher Wohltätigkeit zu tun, aber auch nichts mehr mit einer interessensgeleiteten Entwicklungshilfe. Sie bildet meines Erachtens die Voraussetzung dafür, dass die in Schieflage geratene Balance zwischen Freiheitsbedürfnissen und Sicherheit wieder ins Lot kommen kann. Und so ganz nebenbei ließen sich damit auch die in die Krise geratene demokratische Prozess wieder beleben. Denn so wie ich geschildert habe, sind diese Institutionen geschaffen werden immer der Ort, wo auch dann miteinander debattiert werden kann. Wie werden Mittel verwandt? Gell? Wir können sie global zusammentun und wir können sie verteilen und dann gibt es den Prozess, der wie in Porto Alegre, wie in Vorarlberg, wie sonst wo stattfindet oder in Schweden, wo man miteinander diskutiert, was geschieht damit. In Schweden, vielleicht noch ganz zum Schluss, ist es wunderbar, da gibt es die dritte Säule der Gesundheitsversorgung, die Prävention, genauso wie hier in Deutschland. Und da werden die Mittel zentral zusammengetragen, aber dann an die Kommunen gegeben, die jetzt ihrerseits darüber entscheiden, was sie damit machen wollen. Prävention. Wollen wir zum Beispiel eine Sporthalle bauen? Das sagt der Bauunternehmer. Oder wollen wir die Kinder in der Schule mit einer gescheiten Ernährungsberatung? Das sagen vielleicht die Mittelschichtseltern. Oder wollen wir einen Trimmlichtpfad anlegen? Das sagt der Sportverein und so weiter. Und man sitzt dann zusammen und fängt an, miteinander zu diskutieren und wird diese Interessen dann ausgleichen müssen. Da fängt an, Demokratie lebendig zu werden. Aber die Voraussetzung ist, dass man ihnen auch die Mittel an die Hand gibt und das Vertrauen gibt den Leuten, dass sie dann auch das Richtige finden. Jetzt ist damit eine Idee formuliert, die wahrscheinlich utopisch klingt, aber meines Erachtens die einzige realistische ist. Völlig gegenläufig zum herrschenden neoliberalen Trend würde so die Voraussetzung geschaffen werden, dass am Ende eine transnationale Existenz von Menschen möglich wird, und nicht nur die transnationale Existenz von Kapital, die wir schon haben. Es scheint in dieser Vision etwas auf, was schon Immanuel Kant bewegt hat, nämlich weltbürgerliche Gesellschaften. Und ich bin der Überzeugung, dass es heute, gemessen an den Voraussetzungen, die wir haben, an den Ressourcen, an dem Reichtum, der existiert, an dem Wissen, der existiert, nicht mehr in eine ferne Zukunft vertagt werden muss. ebenso wenig wie eine Utopie, die Utopie einer Hilfe, die danach strebt, einer solidarischen Hilfe danach strebt, den Gegensatz zwischen Stärke und Schwäche, zwischen Privilegierten und Ausgegrenzten, zwischen Gebern und Nehmern aufzulösen. Das wäre für mich die Utopie der Hilfe. Vielen Dank.